Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Also ich lese vom Anfang des zweiten Kapitels, wo das Kind Eli jetzt gerade zur Welt gekommen ist. Es war, als sehe er zum ersten Mal einen Säugling. Eli war nicht von dieser Welt. Wie eine Träumerin durchzuckten sie Bewegungen, die sich wohl woanders vollzogen, aber wo? Als er sie zum ersten Mal hielt und das rhythmische Strecken und Krümmen ihres Körpers spürte, war sie fremder als jedes Tier. Sie hieß von Anfang an nur Eli. Der Name hatte sich wie von selbst gebildet. Eine Kraft aus dem Nichts, eine Kernspaltungsreaktion. Er musste lachen. Aber dieses Bild, wenn er wach lag und versuchte, seinen Zustand zu begreifen, gefiel ihm doch. Vor 9 Monaten setzte eine Spaltung ein. Mit der ersten Zelle zerfiel alles in 2 Teile. Hier lief das Leben an. Woanders lief ein Film weiter. Er lag schaukelnd wie im Zug, halb schlafend, halb wach. Vom Fenster schwarz-weiß, ein Nebengleis, ein anderer Zug, der sich ruckelnd entfernte. Es ging immer schneller. Und das Land war weit. Er lag wie gelähmt, doch anders als vorher. Er war nicht mehr das Kind. Er spürte die Landschaft vom Fenster, in die ein abzweigendes Gleis stieß und sich wegbog. Er genoss das Schwindeln, wenn er im Bett lag. Es durfte nicht passieren, wenn er aufstand. Denn er musste Eli tragen und wiegen und waschen. Edith war Bettruhe verordnet worden und er ließ sich für 2 Wochen beurlauben. Er wechselte Eli die Windeln und streifte ihr die Söckchen über und sprach zu ihr, leise und beharrlich. Er ging wieder im Handeln auf, war völlig frei vom Denken. Nur, dass irgendwann Edith darauf wartete, dass er ihr das Kind abgebe. Sie wies ihn nicht zurecht, aber eine gedämpfte Schärfe wurde spürbar, die er so von ihr nicht kannte. »Bin ich hier etwa fehl am Platz?«, fragte er sich. Doch fehl am Platz waren seine Grübeleien. Denn es ging ihr nicht gut. Das war nicht zu übersehen. Die Atelierausstattung wurde überraschend früh geliefert. Thomas hatte noch versucht, es hinauszuzögern, denn Edith durfte kaum stehen, geschweige denn auf- und abmarschieren, Kisten aufreißen, aus- und umräumen. Aber sie blieb brav im Bett liegen, sah zum Fenster hinaus, stillte das Kind und drehte sich nicht einmal um, wenn Thomas ins Zimmer kam, um zu fragen, wo die Steinblöcke, die Tonsäcke hin sollten. Sie sprach, wie aus dem Schlaf gerissen. »Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich komme mir vor, weißt du, als ich in der 5. Klasse Kunstunterricht hatte und wir durften das erstmal mit Lehm arbeiten. Ich wollte immer gleich große Figuren machen mit Fahnen, Schwertern. Aber sie sind mir immer wieder zusammengesackt. Da war nur noch ein glitschiger Lehmhaufen. Und so komme ich mir jetzt vor. Sag mir, ist das denn normal?« »Ich hoffe es«, sagte Thomas, »es ist mir nämlich auch schon so gegangen.« »Ich habe mich noch nie so gefühlt«, sagte sie verwundert, »noch nie in meinem Leben.« So unschuldig war diese Behauptung und so wenig überzeugend, dass er sie wirklich als kleines Mädchen sah und musste lachen und drückte sie. Doch sie war kein kleines Mädchen, sie war groß und schwer und unbeweglich. Ihm war, als müsste er an ihr rütteln. Erst am nächsten Tag schleppte sie sich ins Atelier. Sie schimpfte nicht auf das Chaos, sie nahm es hin wie eine fremde Ordnung und fasste nichts an. Wenn Thomas zum Konsum ging, fragte man nach ihr und nach dem Kind. Ob sie Hilfe bräuchten, fragte forsch eine Mutter mit 3 Kindern. Thomas wehrte ab, sicher so eine, die nur zeigen wollte, wo es lang ging. »Genug herumgelegen«, sagte Edith, als er es ihr erzählte. Beim nächsten Mal gingen sie zusammen ins Dorf hinunter, Thomas mit Eli voraus. Edith ließ sich Zeit, noch schmerzte alles. Sie kam leicht aus dem Gleichgewicht, als ob Körper und Geist auseinanderschwankten. Als Thomas am Hang hielt, um nach dem Kind zu schauen, blieb auch sie stehen, die beiden im Blick. Am Wochenende schloss sie sich stundenlang mit Eli ins Atelier ein. Thomas flüchtete aufs Dach. Jedes Mal, wenn er Eli abgab, überkam ihn eine Erleichterung, Panik, die nur hier oben auszuhalten war, bei der unmöglichen Aufgabe, das Dach winterfest zu machen. Er kratzte Moos aus den Rinnen, zog die kaputten Dachziegel heraus und fügte neue ein, hörte Eli weinen, dann Edithes Singsang, ein leierndes Zusammenspiel. Mittags saß sie immer noch da. Thomas setzte die Kartoffeln und die Gulaschreste selbst auf. Als es soweit war, klopfte er, hörte nichts, ging hinein. Edith saß über den Tisch gebeugt, mit einem Fuß ließ sie den Kinderwagen wippen. Vor ihr lag ein Holzstock mit einem einzigen Strich, der Horizont. Den starrte sie an, rot im Gesicht, ein überfordertes Kind. Es ist mir noch nie so gegangen. Thomas auf dem Hang. Als er die neuen Stiefel zuschnürte und vorsichtig auftretend das Kind zum ersten Mal ins Dorf hinuntertrug, hatte Edith gedacht, er fühlt sich auf seine Weise. Es ist wichtig, dass er es auf seine Weise tut. In ihr von Zeit zu Zeit sprach eine kalte, klare Stimme, wie eine böse, dreinredende Verwandte, die sie tunlichst ignorierte. Nun, als Lehmhaufen, hatte sie keine Kraft dazu. Du fügst dich auch. Du fügst dich auch auf deine Weise. Also wollte sie das Bild festhalten, denn es war doch auch groß und ruhig und zärtlich. Das ist alles völlig normal, dass du überhaupt schon arbeiten willst. Ich dachte immer, ich wäre eine echte Bäuerin. Bis in den 9. Monat beackert man sein Feld, hier sind ja auch mal Steine aus Boden, hockt sich am Feldrain hin, presst das Kind raus, bindet es auf den Rücken und pflügt weiter. Am nächsten Tag fasste Thomas einen Entschluss. Ich nehme den Kinderwagen. Editas überraschter Blick bekräftigte ihn nur. Er zog sich ordentlich an, mit Stadtschuhen und weißem Hemd, und zog los. Eli, durchgerüttelt auf dem Waldweg, starrte wild nach Licht und Schatten und schlief vor lauter Staunen ein. Und das Dorf staunte ihnen hinterher, als er den Kinderwagen am Hotel sorgenfrei vorbeischob. Sie wurden sogar noch routinemäßig kontrolliert. Die Beamten musterten das winzige Gesicht, zwinkerten, hatten sich wohl einen kleinen Spaß erlaubt. Thomas kam in triumphierender Laune nach Hause. Edith las am Arbeitstisch, hatte einen zweiten Strich gezogen. Komisch, ich kann mich auch ohne sie nicht konzentrieren, gerade nicht. Aber ich werde mich dran gewöhnen müssen. Er erzählte, wie sie kontrolliert worden waren und brachte Edith endlich zum Lachen. Das hätte er niemals gedacht. Dass sie in ein Loch fallen würde, während er auf einmal berauscht war. Von den alltäglichsten Dingen. Vom frischen Geruch der Wandfarbe. Vom Pfeifen des Teekessels in der sonnigen Küche. Vom Klirren der Flaschen am Boden des Kochtopfs. Wie in einem fremden Land waren seine Sinne geschärft. Das Brot auf seinem Teller war unübersetzbar. Brot nicht gleich Bread, nicht gleich Pain, nicht gleich Rieb. Mutter, Vater, Kind, unübersetzbar. Was hatte er sich mit fünf Jahren vorgestellt? War es dies? Er erinnerte sich nur an das Bild eines Zoos. Mutter und Vater ohne Gesichter. Ohne Gesicht auch jetzt, weil man es selbst war. Das eigene Gesicht nur im Spiegel sah, in diesem winzigen. Das auch Editas war. Edith in das Loch gefallen. Während er wieder Boden unter den Füßen fühlte, spürte, was er hier geleistet hatte. Zwar schien seine Gegenleistung noch nichtiger als zuvor, doch er war hier, nicht wegzudenken. Er hatte das Haus zu einem Zuhause gemacht. Er hatte Edith eine qualvolle Wandlung durchmachen lassen. Sie lag nun nur noch als Mensch da. Kein Marmorbild mehr. Etwas Unumkehrbares, ein Anfang. Man hatte sich ja kaum kennengelernt. Da musste er schon zurück an seinen Arbeitsplatz im Haus des Buches, wo er immer wieder vor allen Leuten einschlief. Und siehe, man lächelte ihm zu. Ihm als Vater, gesellschaftlich anerkannt, allgemein menschlich. Kurz vorm Arbeitsschluss kam Edith, Thomas übernahm Eli, während sie einkaufte und Abendbrot machte. Meist wurden sie schon von der Bibliothekarin Frau Bartel abgefangen und ausgiebig bewundert. Nach der schweren Geburt schon wieder fleißig bei der Arbeit und man merkt ihnen gar nichts davon an. Thomas schon. Edithes Ruhe war Verbissenheit. War sie schon immer so gewesen, fragte Thomas sich. Während er die Stunden an der Ausleihe absaß und sie dort oben schuftete, das Kind buchstäblich umgebunden. Mehr Steine als Boden. Weinte sie, fluchte sie? Mit Eli fühlte er, Klarheit wäre zu viel gesagt. Jedenfalls lief er mit ihr im Kreis und kam trotzdem voran. Aber wenn er sie übergab, tat Edita erleichtert und er tat auch erleichtert. Man lächelte über ihn, wenn er seine Runden mit dem Kinderwagen zog, so unpassend schön zurechtgemacht, wie er auch zur Arbeit erschien. Manchmal trank er einen Kaffee im Hotel sorgenfrei. So mit dem Kind wurde er von den Dorfleuten auch mal angesprochen. Schon erzählten sie den Urlaubern, er sei der Berliner, der Schriftsteller. Was er schreibe, wisse man nicht. Aber ihm wurde eine gewisse Anerkennung zuteil, weil er so im großen Stil den Fremden gab, die große Welt, die kam und blieb. Der Fernseher im Aufenthaltsraum, sperrige Holzkiste zwischen Gummibäumen, zeigte die Weltfestspiele der Jugend. Da können Sie froh sein, dass Sie von Berlin weg sind, bei all dem Trubel. Aber Sehnsucht klang mit. Da war wirklich was los. Jede erdenkliche Hautfarbe, Nationalkostüme, Fasching traf auf Woodstock. Sie zögen bald wieder ab, die wilden Völker, die Gott sei Dank Freund und nicht Feind waren. Diese Delegationen Außerirdischer verschwenden wieder ins Weltall. Über den Besuch einer außerirdischen Schönheit freuten sich auch die Sorger, wenn deren schwarzer Nimbus die Schwerkraft überwand und der schlanke Körper fast abhob. Ja, auch sie wollten insgeheim die Haare der Angela Davis berühren. Vor fünf Jahren waren Leute von der Uni geflogen, weil ihr gelöstes Haar einen falschen Frühling ankündigte und ihre Jeans, die ja zum Dreckigmachen waren, den Aufstand. Weil sie in ihrer Aufmachung so ernste Sprüche von sich gaben, von Dubček, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Die so geredet hatten, waren abgestürzt. Thomas hatte sie weinend in den Kneipen gefunden. Hatte er Uwe wirklich so gesehen? Alles in Alkohol ertränkt, Haare geschnitten, Klamotten gewechselt. Wenn er sich da von dem Fernseher erinnern wollte, was in den letzten Jahren, was in der Spanne seines Lebens passiert war, es war fast unmöglich. Rein theoretisch strebte man den Zustand der Geschichtslosigkeit an. Hatte er also endlich den Zustand seiner Gesellschaft erreicht oder sie gar den seinen? Denn er hatte einen neuen Menschen geschaffen und um die neuen Menschen ging es. Sie traten bereits wieder auf, Blumenkinder wie vor 5 Jahren, und niemand behelligte sie. Als sei alles vergessen, alles verziehen. 20.000 langhaarige Gestalten tummelten sich bei den Wettfestspielen. Im Sorgenfrei wirkten die Leute leicht befremdet, dass unsere Jugend nicht nur im blauen Hemd auftrat, sondern in Blue Jeans. Das trugen auch die Schwarz- und Braunhäutigen, alle sahen sie aus wie Amerikaner. Und die Jugend zog nicht nur in Reih und Glied durch die Straßen der Hauptstadt, sondern fläste sich en masse auf dem dürren Rasen von dem Fernsehturm und stieg in den Neptunbrunnen. Und Erich Honecker lächelte der Jugend zu. Da sage einer langweiligstes Land der Welt. Er lächelte, als traue er sich nicht hinab. Aber das junge Volk war in der Augusthitze sichtlich träge. Ihre Blicke schwer, scheu, lassiv. Wie sie die Wiesen bevölkerten, wir sind mal so frei. Wie sie schläfrig im Abendlicht Kampflieder sagen, ein einziges Happy End. Aus einem Film, in dem die kleinen Leute siegen und sich im Sieg bescheiden, nichts beanspruchen als ein normales Leben. Und ins normale Leben ziehen sie sich nach dem Abspann zurück, ab von den öffentlichen Plätzen. Waren sie jetzt zufrieden? War das die Zukunft der Jugend? Eli wurde Jeans tragen dürfen. Das war zu begrüßen. Jeans waren praktisch, hielten einiges aus. Vielleicht würde sie am Alex in die S-Bahn steigen und immer, immer weiterfahren durch eine ganz normale Stadt. Vielen Dank.